Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir fangen heute nochmal an mit ein bisschen Italienisch. Giorgia Meloni ist das, die Gewinnerin der Parlamentswahlen in Italien gestern.
Nuovamente orgogliosi di essere italiani, di sventolare la bandiera tricolore.
Sie sagt da, dass sie nach diesem Sieg vor allem eins will, dass die Italiener wieder stolz darauf sind, Italiener zu sein und darauf, die italienische Fahne schwingen zu können. Klingt alles so ein bisschen wie ein typisch populistischer Politikerin-O-Ton, aber Giorgia Meloni ist tatsächlich mehr als populistisch. Sie gilt als rechtsextrem, postfaschistisch, mit politischen Wurzeln in der Tradition von Benito Mussolini. Wir haben sie vergangene Woche hier im Podcast schon mal ausführlich vorgestellt. Jetzt hat diese Giorgia Meloni die Wahl in Italien tatsächlich gewonnen. Was das für Italien und auch für uns in Deutschland bedeuten könnte, das habe ich mit Jörg Seiselberg besprochen, unserem Korrespondenten in Rom. Und die USA haben Russland vor katastrophalen Konsequenzen gewarnt, falls Wladimir Putin wie angedroht tatsächlich Nuklearwaffen in der Ukraine einsetzen sollte. Was heißt das jetzt genau, katastrophale Konsequenzen? Und was bedeutet eigentlich dieser ganze verbale Schlagabtausch zwischen Moskau und Washington? Dazu in Teil 2 dieses Podcasts ein Interview mit dem Sicherheitsexperten Joachim Krause. Alles an diesem Montag, dem 26. September 2022. Hier ist Tobias Armbruster. Hallo. Also, dann gehen wir zunächst mal nach Rom zu Jörg Seiselberg. Hallo Jörg, grüß dich.
Hallo.
Jörg, die Rechtsextremen, die Postfaschisten, die holen bei den Wahlen eine Mehrheit. Was läuft da gerade falsch in Italien?
Ja, also können wir wirklich ganz weit aus, sondern da gibt es ein Dutzend Gründe. Viele versuchen das ja irgendwie auf den einen oder den anderen Grund zu schieben, das damit zu erklären. Ich glaube, es ist wirklich eine Vielzahl von Gründen. Ganz entscheidend eine Rolle spielt das, was wir in Deutschland häufig sagen, große Koalitionen stärken die Ränder, das sehen wir in Italien. Melonis Partei ist gewachsen in der Zeit der Regierung Draghi, als sie einzige Oppositionskraft hier in Italien war. Dann hat sie Zulauf bekommen während der Pandemie. Es gibt in Italien auch eine relativ große soziale Spaltung. Da kann man auch der Sozialdemokratischen Partei, dem Partito Democratico, vorwerfen, dass er so diese Themen ein bisschen aus den Augen verloren hat in den letzten Jahren. Da ist die Partei Fratelli d'Italia draufgesprungen. Dann profitiert sie natürlich davon, dass auf der Seite der Mitte-Links-Parteien es kein einheitliches Bündnis gegeben hat, also dass man da mit einem großen Nachteil schon in den Wahlkampf gegangen ist. Man profitiert auch bei den Fratelli d'Italia davon, dass die Partner im Rechtsbündnis an Glanz verloren haben in den vergangenen Jahren. Matteo Salvini, ja einmal der Leitstern der italienischen Rechten, wird wahrgenommen von vielen Wählern als zu sprunghaft, hat viele Fehler auch gemacht in den vergangenen Jahren, deswegen an Sympathie verloren. Berlusconi wird eher als jemand gesehen von gestern als von morgen. Und das sind alles Wähler, die dann zu den Fratelli d'Italia gegangen sind. Und dann gibt es Wähler, die sagen, ja, im Prinzip stehe ich vielleicht rechts, aber die Partei finde ich schon ein bisschen suspekt. Und dann sehen sie Giorgia Meloni, eine Frau, die gut rüberkommt im Fernsehen, die gut rüberkommt auch bei Kundgebungen, die durchsetzungsstark ist. Das ist zumindest das Image, was sie von sich vermittelt. Jemand ist, der auch Klartext redet. Und dieses Bündel dann von Gründen führt am Ende dazu. Plus eine Sache, die man nicht vergessen darf. Es gibt in Italien ein wirklich konsistentes, über Jahre, Jahrzehnte konsistentes Wählerpotenzial von rechtsextremen Wählern. Die Vorgängerpartei der MSI, eine erklärtermaßen neofaschistische Partei, hat immer zwischen 5 und manchmal bis an die 10% Stimmen bekommen. Also da gibt es eine Gruppe dieser Wähler, die Meloni ja auch in ihrer Rhetorik pflegt. Und wenn man das alles zusammenzählt, dann kommt man halt auf die 25-26%, die Fratelli d'Italia heute bekommen haben.
Und genau zu diesem Wählerpotenzial bei den Rechtsextremen, da habe ich mal eine wirklich ganz oberflächliche, vielleicht auch schon banale Frage. Deshalb schon mal Entschuldigung dafür, Jörg. Italien kennen viele Deutsche, die meisten Deutschen, vor allem als Urlaubsland. Die italienische Kultur gilt als locker, unterhaltsam, fröhlich und leicht. Und seit Jahrhunderten gibt es ja bei uns in Deutschland diese Italienliebe. Das passt irgendwie alles gar nicht zusammen damit, dass in diesem Land jetzt auf einmal rechtsextreme Postfaschisten die Mehrheit haben, die Regierung stellen. Könnte es sein, Jörg, dass wir in Deutschland die Italiener irgendwie immer missverstehen?
Ja, das ist, meine Güte, das ist wirklich eine Frage für eine Doktorarbeit, die ich aber so jetzt in diesem Podcast halbwegs sinnvoll zu beantworten. Also das Land ist schon komplexer, als wir es wahrnehmen als Deutsche. Da gibt es ja schon auch immer einen großen Hang politisch zum starken Mann. Der starke Mann ist jetzt eine Frau in diesem Wahlgang. Aber dieses Phänomen kann man eigentlich über die Jahre beobachten. Da muss man gar nicht bei Mussolini anfangen. Da reicht es auch in die letzten Jahre und Jahrzehnte der Republik Italiens zu schauen. Also das Land, der Italiener nimmt sich selber auch wahr, beziehungsweise vielleicht nicht selbst, aber seinen Nachbarn als doch etwas chaotisch, nicht so diszipliniert, wie es denn manchmal vielleicht auch sich Italiener wünschen. Und deswegen ist es aus der Sicht vieler Italiener ganz gut, wenn es da mal jemanden gibt, der dann auch durchgreift in solchen Situationen. Und das traut man Giorgia Meloni zu. Das ist grundsätzlich dann auch so ein Merkmal in der italienischen Gesellschaft, was dieses Land dann auch schon anfällig macht für politische Angebote, die autoritär daherkommen.
Was können wir denn jetzt von dieser rechtsextremen Regierung erwarten?
Ja, das fragen sich, glaube ich, viele Italiener und das frage ich mich ehrlich gesagt auch deswegen, weil ich im Wahlkampf zwei Giorgia Melonis erlebt habe. Zum einen die Giorgia Meloni, die versucht hat, moderate, bürgerlich-konservative Schichten anzusprechen mit Vorschlägen in der Wirtschaftspolitik, die klassisch konservativ sind. In vielen anderen Ländern machen das konservative Parteien auch, Steuersenkungen, sich um Familie kümmern, denen mehr Geld geben, die Wirtschaft fördern, aufs Leistungsprinzip setzen. Das ist alles relativ harmlos. Und dann gibt es auch die Giorgia Meloni, die immer auch in allen Wahlveranstaltungen dann auftauchte für ein paar Minuten, die wirklich gegen Ausländer wettert in einer Art und Weise, die wirklich offen ausländerfeindlich ist, in der Migrationspolitik dort mit harten Vorschlägen dabei ist, bei der auch Frauenverbände sagen, was die Partei Brüder Italiens in Regionen macht, wo sie regieren in Sachen Abtreibung, dort wirklich die Schrauben anziehen. Das Gesetz zwar nicht ändern, aber mit vielen kleinen anderen Stellschrauben dort es schwieriger machen, für Frauen abzutreiben. Auch die Toleranz Schwulen und Lesben gegenüber ist etwas, was vorsichtig ausgedrückt zu wünschen übrig lässt bei den Fratelli d'Italia. Also da gibt es teilweise eine ganz aggressive Rhetorik, auch von Meloni gegen Schwule und Lesben. Das sind alles schon Bereiche, die Sorgen machen. Und ich frage mich jetzt, worauf wird sie setzen als Regierungschefin, als Frau in Regierungsverantwortung? Ich denke, zunächst einmal, um auch Sorgen zu beruhigen, wird sie eher einen konservativ-moderaten Kurs fahren. Man muss das dann mittelfristig beobachten, ob halt auch diese Elemente zu finden sind, die wirklich klar rechtsextrem sind. Und das wäre natürlich ein Problem für ein Land, das bislang eine der tragenden Säulen in Europa war.
Jetzt haben wir schon viel gesprochen, beziehungsweise du hast viel gesagt über Giorgia Meloni. Die sitzt jetzt natürlich zusammen in einem Boot mit Matteo Salvini und Silvio Berlusconi. Kennen wir schon aus Regierungen der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Wie gut verstehen sich die drei denn eigentlich?
Ja, mit dem Verstehen, mit dem Persönlichen, in der Politik ist das ja immer so eine Sache. Das geht immer so lange gut und so lange versteht man sich gut, bis es dann wirklich ein politisches Thema gibt, wo man dann auch unterschiedlicher Meinung ist und dann zählt Freundschaft in der Regel relativ selten. Ich glaube, dass das Wahlergebnis einfach jetzt klare Machtverhältnisse vorgibt im Rechtsbündnis Die klare Chefin ist ab heute Giorgia Meloni. Da muss man sich das Wahlergebnis nur wirklich oberflächlich angucken. 26% bekommen die Brüder Italiens jetzt. Und Salvini und Berlusconi mit ihren Parteien zusammen kommen nicht mal auf die Hälfte dessen, was Giorgia Meloni erreicht hat. Und das ist schon ein wirklich großer Unterschied im Kräfteverhältnis, der es Salvini und Berlusconi nicht erlaubt, dort jetzt Anspruch darauf zu erheben, die politischen Linien zu bestimmen. Nichtsdestoweniger sind das beides Politiker mit großem Ego. Also, dass es da immer mal Reibungen geben wird, das schließe ich nicht aus. Aber Giorgia Meloni hat mit dieser Wahl ganz klar geklärt, wer jetzt die Nummer eins im Rechtsbündnis ist. Giorgia Meloni und niemand anders.
Aber trotzdem, die beiden anderen, ihre beiden männlichen Partner in diesem Bündnis, auch wenn sie nur wenig Prozentpunkte haben, können natürlich auch diese Regierung zu Fall bringen, wenn sie sich zurückziehen würden. Und ich meine, das liest man jetzt schon wieder in vielen Analysen, dass möglicherweise dieses Bündnis sehr fragil ist, dass es vielleicht gar nicht so lange hält. Ist das eine reale Hoffnung oder eine trügerische Hoffnung, dass dieser Spuk möglichst oder möglicherweise schon bald wieder vorbei sein könnte?
Also ich kenne diese Denkschule auch. Ich gehöre ihr nicht an, muss ich gestehen. Ich glaube, dass diese Regierung länger am Ruder bleiben wird, als wir uns vorstellen. A, weil die Rechte in der Verwaltung der Macht immer relativ gut gewesen ist. Also da hat man sich zwar auch gestritten, da gibt es auch mal Konflikte, auch mal heftige Konflikte, aber man schafft es denn doch häufig, im letzten Moment noch die Kurve zu kriegen, um gemeinsam die Macht zu halten. Das traue ich auch dieser Koalition zu. Das sind ja auch jetzt alles Akteure, die sich nicht vorgestern kennengelernt haben, sondern die wirklich schon seit Jahren zusammenarbeiten, auch in dieser Bündniskonstellation, in vielen Regionen auch. Gibt es auch mal Schwierigkeiten, aber letztendlich hält dieses Bündnis schon über Jahre und das ist, denke ich, eine gute Grundlage. Muss man schauen, dass Salvini und Berlusconi jetzt mit guten Positionen versorgt werden. Sowas trägt dann natürlich auch immer dazu bei, dass man dann eine Regierung dann auch in Krisenphasen denn doch vielleicht unterstützt, weil man selber dann auch gerne seinen Job behalten möchte.
Mhm. Jörg, dann sag uns zum Schluss noch ganz kurz, wie geht das jetzt weiter mit der Regierungsbildung in den nächsten Tagen?
Ja, das ist in Italien immer ein etwas längeres Verfahren. Das hat schon so ein bisschen was Barockes, wo dann die Parteien beim Staatspräsidenten vorsprechen müssen und danach sie in die Öffentlichkeit wenden. Dann schlägt der Staatspräsident jemanden vor, der einen Sondierungsauftrag bekommt, der sondiert, dann geht man wieder zurück zum Staatspräsidenten. Und dieses Prozedere, dann wird jemand ernannt vom Staatspräsidenten. Anders als in Deutschland geschieht das, bevor man ins Parlament geht. Da ernennt der Staatspräsident bereits den Regierungschef. Dann geht der Regierungschef ins Parlament, in beide Kammern des Parlaments, wird diskutiert und abgestimmt und letztendlich gibt es dann eine wirklich handlungsfähige Regierung. Dieses von mir etwas ausführlich beschriebene Prozedere dauert im Durchschnitt in Italien über 60 Tage. Also wenn wir danach gehen, würden wir in ungefähr 2 Monaten eine neue Regierung haben. Mein Tipp ist, dass es diesmal schneller gehen wird, weil die Akteure sich kennen, weil es eine klare Mehrheit gibt. Also ich glaube, dass wir da auch unter der in Italien üblichen Frist von 2 Monaten bleiben können.
Jörg, da werden wir sicher in den nächsten Wochen nochmal drüber sprechen. Vielen Dank auf jeden Fall bis hierher, dass du uns das und dieses Wahlergebnis so gut und genau erklärt hast. Danke, Jörg Seiselberg in Rom.
Es war mein Vergnügen.
Und auch diese Nachricht hier hat uns heute beschäftigt.
Die USA haben Russland vor, so wörtlich, katastrophalen Konsequenzen eines Atomwaffeneinsatzes bei ihrem Krieg gegen die Ukraine gewarnt. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten würden...
Die USA sprechen also eine Warnung aus in Richtung Moskau. Wenn ihr in der Ukraine, wie von Putin angedroht, tatsächlich Nuklearwaffen einsetzen solltet, dann hätte das katastrophale Konsequenzen. Das hat der nationale Sicherheitsberater der USA, Jake Sullivan, gesagt und wenig später dann auch der US-Außenminister Antony Blinken in einem Interview. Ich hatte nach dieser Nachricht heute Morgen ein bisschen Klärungsbedarf, habe deshalb Joachim Krause angerufen, den Direktor des Instituts für Sicherheitspolitik in Kiel. Schönen guten Tag, Herr Krause.
Hallo, Herr Ambrose.
Herr Krause, was meint Jake Sullivan, wenn er vor katastrophalen Konsequenzen warnt?
Ja, das weiß ich auch nicht genau. Das weiß Herr Sullivan nur. Und er hat ja auch gesagt, dass die Regierung in, ich sag mal, auf vertraulichen Kanälen der russischen Seite zu verstehen gegeben hat, was das im Einzelnen bedeutet. Das ist auch ganz richtig so. Solche Dinge sollte man nicht öffentlich verbreiten. Aber das ist nun eine notwendige Reaktion der amerikanischen Regierung. Denn wenn es eine Regierung gibt, die Putin davon abhalten kann, Kernwaffen gegen die Ukraine einzusetzen, dann ist es die der USA. Und das kann man natürlich schön spekulieren, was alles dahinter steckt. Es gibt ja schon eine Menge an Debatten in Washington darüber. Die sind durchaus, glaube ich, der Hintergrund dessen. Aber ich glaube, eins muss man sagen, die Amerikaner halten es nicht für sehr wahrscheinlich, dass Putin Atomwaffen einsetzt. Aber für den Fall, dass er das doch einsetzen würde, dass das unwahrscheinlich eintritt, dazu müsste man vorbereitet sein.
Könnte katastrophale Konsequenzen bedeuten, auch amerikanische Atomwaffen werden eingesetzt?
Also so wie ich die Debatte in Washington verfolge, ist das nicht angedacht, sondern es ist eher angedacht, dass direkt amerikanische Truppen in den Krieg eingreifen. Etwa, dass sie eine große Luftoffensive gegen russische Streitkräfte vornehmen, die noch sich in der Ukraine befinden, um zu zeigen, dass Russland diesen Krieg beenden muss. Aber ich halte den Einsatz von Kernwaffen der Amerikaner für ziemlich unwahrscheinlich.
Was meint denn Wladimir Putin, wenn er sagt, wie er das ja vor ein paar Tagen gemacht hat, er würde nicht blöffen, wenn er mit dem Einsatz von Nuklearwaffen droht?
Ja, die meisten gehen davon aus, dass wenn er sagt, ich blöffe nicht, dass er tatsächlich blufft. Denn seine Optionen werden immer geringer und die Drohung mit der Kernwaffe ist im Grunde genommen eine Verzweiflungsoption. Und andererseits ist er auch nicht so verzweifelt, denn er ist ja nicht in der Lage wie Hitler, der im Führerbunker steht und die russischen Truppen stehen 5 Kilometer davor. Das ist ja hier nicht der Fall. Also so verzweifelt ist seine Lage auch wieder nicht. Aber er versucht noch mit allen möglichen Tricks und Täuschungen aus diesem für ihn schon bereits verlorenen Krieg doch noch einen Sieg herauszubringen. Aber ich habe das Gefühl, dass er gerade auch mit der Mobilisierung oder mit Mobilisierungsankündigung eigentlich eher das Gegenteil erreicht, dass nämlich seine eigene Machtbasis nach und nach schwindet.
Was macht Sie und viele andere Experten, Sie haben ja Washington erwähnt, was macht Sie alle so sicher, dass Russland, dass Wladimir Putin keine Atomwaffen einsetzt?
Ja, ich sag mal so, das ist keine Sicherheit, sondern es sind Wahrscheinlichkeitsannahmen. Es würde sich für Putin, ich sag mal so, es würde nicht mehr sicher sein, dass nach einem Nuklearangriff, einem Atomangriff auf die Ukraine aufhören würde oder kapitulieren würde. Das ist ja nicht mal gesichert, weil die Ukrainer sind so wütend auf die Russen und sie sind so entschlossen, ihr Land wieder von den Russen zu befreien. Und es ist ja auch nicht ganz klar, was der taktische Wert einer Nuklearwaffenexplosion sein soll. Die könnte man einsetzen gegen Truppenkonzentration. Die gibt es auf ukrainischer Seite nicht. Er könnte versuchen, Kiew zu zerstören. Das wäre natürlich eine Größenordnung, die ganz gewaltig ist. Aber dann wäre der Druck in den USA enorm groß, jetzt direkt in den Krieg einzugreifen. Und wenn die Amerikaner in den Krieg eingreifen und die Russen würden dann Nuklearwaffen nutzen, dann hätten sie die Amerikaner direkt herausgefordert. Und das sind alles Perspektiven, die müssten Putin eigentlich davon abhalten, diesen Schritt wirklich zu gehen.
Über diese taktischen Atomwaffen wird ja jetzt seit Beginn des Kriegs viel geredet. Ist das denn tatsächlich möglich, eine Atombombe, eine Atomrakete so einzusetzen, dass sie tatsächlich eine bestimmte Stadt trifft und auslöscht?
Ja, das schon. Das kann man natürlich machen. Aber wie gesagt, der Preis wird hoch sein, denn wenn man jetzt, wenn man sich vorstellt, sie würden auf Kiew eine Bombe werfen, dort würden mehrere hunderttausend Menschen, wenn nicht sogar 1 Million sterben. Das ist Völkermord der übelsten Natur. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin damit durchkommt und dass er meint, damit könnte er den Krieg gewinnen. Dazu ist die Lage doch so inzwischen geraten, dass er das nicht einfach machen kann. Und wenn er diese Dimension angeht, dann kann ich mir auch vorstellen, dass in den USA doch eine Debatte ansetzt, dass man eben auch nicht ganz ausschließen will, Kernwaffen dagegen einzusetzen. Obwohl die Frage ist, wie das denn aussehen sollte und kann. Aber das, wie gesagt, ob Putin das den Weg gehen wird, ich halte es für unwahrscheinlich, aber nicht für ausgeschlossen.
Wie beurteilen Sie denn die Reaktion des Westens auf diese Drohung von Wladimir Putin?
Ja, in der Regel doch eigentlich sehr gelassen, zumindest nach außen hin. Aber wenn ich mir anschaue, dass unser Bundeskanzler immer noch nicht gepanzerte Fahrzeuge liefern will, dann habe ich den Eindruck, dass da doch ein bisschen Angst herrscht. Wir sind natürlich auch keine Kernwaffenmacht, aber sobald die NATO dieses aufgreift und die nukleare Planungsgruppe der NATO zusammentritt und darüber berät, kann man durchaus sich vorstellen, dass auch die hier in Deutschland lagernden Kernwaffen, die ja durchaus mit deutschen Flugzeugen ausgebracht werden können, dann wieder eine Rolle spielen könnten. Aber wie gesagt, das ist alles noch Spekulation. Ich wundere mich auch, dass sich die Briten und die Franzosen noch zurückhalten. Die sind ja auch Kernwaffenmächte, wie die USA. Aber sie alle schauen erstmal nach Washington, weil natürlich die USA sind die stärkste Militärmacht und Kernwaffenmacht der Welt. Und die können natürlich durchaus sehr verschiedene Optionen fahren, die Paris und London nicht haben.
War dann dieses Statement von Jake Sullivan, diese Warnung vor katastrophalen Konsequenzen, war das Ihrer Einschätzung nach die richtige Reaktion?
Ja, das war völlig richtig. Er hat öffentlich vor katastrophalen Konsequenzen gewarnt, hat aber gleichzeitig gesagt, wir haben auf vertraulichen Kanälen Moskau sozusagen erklären oder durchscheinen lassen, was das im Einzelnen heißen würde. Und ich denke mal, dass man jetzt mal sehen wird, wie das in Moskau ankommt. Und ich vermute mal, dass Putin, dessen Bett heute inzwischen schon an vielen Stellen brennt, nicht unbedingt wild drauf ist, noch eine weitere Brandstätte einzurichten. Also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus abschreckend wirken kann.
Diese vertraulichen Kanäle zwischen Washington und Moskau, können Sie uns das erklären? Wie funktionieren die und vor allen Dingen, wie gut funktionieren die?
Ja gut, das ist einmal die direkte Verbindung zwischen dem Weißen Haus und dem Kreml. Da gibt es eine direkte Verbindung, aber es gibt auch eine...
Meinen Sie, wird die gerade genutzt?
Das weiß ich nicht. Es gibt auch noch eine direkte Verbindung zwischen den beiden Generalstäben. Welche jetzt genutzt wird, das kann ich nicht sagen, weil das ist ja vertraulich.
Gut, was schätzen Sie denn, was werden wir dann in den nächsten Tagen und Wochen erleben? Werden da noch weitere solche Worte ausgetauscht, solche Drohungen gegenseitig?
Das wird sich zeigen. Ich meine, auf der einen Seite haben Sie die öffentliche Diplomatie und da können Sie ja Drohungen austauschen, so viel Sie wollen. Das andere ist sozusagen die vertraulichen Kanäle, wo die entscheidenden wirklichen Botschaften übergebracht werden. Und es kann durchaus sein, dass die Russen die Botschaft auf den vertraulichen Kanälen ja hinnehmen müssen und trotzdem offiziell immer noch voll auf die Pauke hauen, weil letztendlich ist der Zweck dieser Operation ja der, dass die Europäer eingeschüchtert werden sollen. Und man kann ja beides machen. Man kann sozusagen stillschweigend schon mal auf die nukleare Option verzichten, weil die Amerikaner gesagt haben, das wird nichts. Und andererseits sind trotzdem immer noch, dass die Katastrophenmeldungen oder die Drohungen weiter ausstoßen, um die Europäer einzuschüchtern. Denn Putin weiß, militärisch kann er den Krieg nicht gewinnen. Er kann ihn nur gewinnen, indem er die Europäer einschüchtert, damit sie keine weiteren Waffenlieferungen mehr an die Ukraine machen.
Und das heißt, Ihre Konsequenz wäre, die Waffenlieferung genau jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt noch intensivieren, noch ausweiten?
Ja, gerade zu diesem Zeitpunkt, denn wenn die Mobilisierung tatsächlich Effekt haben sollte, dann ist das vielleicht in einem halben Jahr der Fall. Und jetzt sind die Ukrainer im Vorteil und es mangelt ihnen noch an Munition, es mangelt ihnen an gepanzerten Fahrzeugen, die sie brauchen, um auch tatsächlich Gebiete zurückzuerobern. Im Augenblick sieht es ja so aus, dass sie durchaus ein Stückchen von Luhansk wieder zurückerobern werden. Aber entscheidend ist ja, wie geht es in Kherson ab? denn dort sind ungefähr 25.000 bis 30.000 russische Soldaten praktisch eingekesselt von den Ukrainern. Aber die wehren sich natürlich noch, weil sie noch sehr viel Munition haben, aber das wird mit der Zeit abnehmen. Und wenn das passiert, dann ist es für Putin natürlich eine ganz schlechte Situation. Und da sind natürlich die amerikanischen Drohungen an die russische Seite wichtig.
Joachim Krause war das, Direktor am Institut für Sicherheitspolitik in Kiel. Herr Professor Krause, vielen Dank für diese Analyse und Einordnung.
Gern geschehen.
Der Wahlsieg der Rechten und Rechtsextremen in Italien und der verbale Schlagabtausch zwischen Moskau und den USA. Das war der Tag an diesem 26. September 2022. Mein Name ist Tobias Armbruster. Danke und ciao.